Diese Folge des Fliegermagazins Safety Talks wird präsentiert von FLAM, dem praktischen Kollisionswarnsystem.
Jetzt im Fliegermagazin-Podcast Safety Talk, wenn die Landebahn plötzlich zu kurz ist. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Fliegermagazins Safety Talks, dem Podcast rund um das Thema Flugsicherheit. Mein Name ist Martin Schenkemeier und in der heutigen Folge spreche ich mit Fabian. Er musste erleben, wie es sich anfühlt, wenn die Landebahn plötzlich nicht mehr ausreicht, um nach der Landung auf ihr zum Stehen zu kommen. Was genau passiert ist und was er daraus gelernt hat, wird er uns gleich erzählen.
Du willst nicht nur fliegen, sondern auch sicher ankommen? Dann brauchst du das neue PowerFLAM Flex. Das System vereint modernste Kollisionswarnung mit smarter Technologie. Egal ob im Segler, Motorflieger oder ultraleicht. Mit Wi-Fi und Bluetooth ist Flex kinderleicht zu bedienen und sofort einsatzbereit. Es verbindet sich nahtlos mit deiner Navigations-App und zeigt dir den Verkehr direkt auf deinem Display an. Reagieren, bevor es zu spät ist. Das ist das neue PowerFLAM Flex. Mehr Infos findest du unter www.flam.com. www.flam.com.
Wenn dir auch etwas Bemerkenswertes beim Fliegen widerfahren ist, über das du gerne mit uns sprechen möchtest, dann schreib uns eine E-Mail an redaktion@fliegermagazin.de. Wir freuen uns auf deine Nachricht. Ja, doch nun zu dir, Fabian. Hallo und schön, dass du dabei bist.
Ja, danke, dass ich dabei sein darf.
Ja, cool. Fabian, bevor wir zu dem Erlebnis kommen, das ich gerade schon angedeutet habe, erzähl uns ein bisschen was von dir. Wie bist du zum Fliegen gekommen? Was fliegst du so?
Also, ich bin Fabian, jetzt 29 Jahre alt. Die Fliegerei begleitet mich schon so mein halbes Leben. Ich wollte früher immer schon mal gerne Berufspilot werden, hatte da dann auch das ein oder andere Begegnung am Frankfurter Flughafen, wo man so die Passionen häufiger mal wachsen hört und sieht auch, was andere Leute angeht. Komme aber generell so ein bisschen von überall her und durch viele Gereise, was wir damals einfach familienbedingt machen mussten, war die Fliegerei dann immer schon Teil meines von A nach B sich zu bewegen. Das heißt, sehr, sehr viele Flüge als Kind auch gemacht. Und wie das so ist, dann darf man mal nach vorne gehen oder sowas, dann schlägt das Herz schon ein bisschen höher und von da aus war dann der Traum vordefiniert. Da habe ich mich nach meinem Abitur auf die Suche gemacht und festgestellt, dass die Ausbildung als solche ja doch einiges an Geld auffressen kann und war leider in der Situation nicht in der Lage, das in irgendeiner Weise zu finanzieren. Also habe ich erstmal angefangen zu studieren, wie man es halt so macht. Das hat dann auch ganz gut funktioniert, habe den Bachelor, den Master gemacht, mache jetzt gerade noch den Doktor und es funktioniert auch alles super gut. Und mit dem Abschluss meines Masters und dann der Anstellung bei der Universität bin ich dann auch das erste Mal zu meinem ersten Job gekommen und meinen ersten Beträgen, die in mein Konto eingegangen sind, die jenseits der studentischen Möglichkeiten lagen. Und dann dachte ich, jetzt geht's los, jetzt gehst du fliegen. Ich habe mich dann beim Verein angemeldet hier in der Nähe, habe die Theoriestunden im Winter besucht, natürlich noch das Übliche an Schnupperflügen so mitgenommen und war dann begeistert. Theorie lief auch super gut und bin dann von der Ausbildung, also von der theoretischen Ausbildung, PPLA, habe ich fertig gemacht, war auch relativ zügig durch. Also ich glaube, von dem ersten seriösen Flug nach den Schnupperstunden habe ich ungefähr 90 Tage gebraucht, bis die Prüfung kam.
Nicht schlecht, ja.
War schon zügig, aber wie gesagt, die Promotion hat es zugelassen, dass man mal den einen oder anderen Nachmittag sich rausschleicht und den dann über der Uni verbringt. Ich meine, zählt ja fast dazu.
Und ja, finde ich auch, ja.
Genau. Nö, und dann kam das relativ zeitnah. Und dann ging es auch schon auch mit der Fliegerei los. Also von den Kleinflugzeugen dann. Aktuell bin ich dran an der ATPLA in einem Fernlehrgang. Hab da jetzt auch Möglichkeiten zu gefunden, das eben nicht in Vollzeit zu machen, sondern schön berufsbegleitend auch noch. Und baue so mein fliegerisches Wissen quasi kontinuierlich seit ungefähr jetzt 3,5 Jahren stetig aus.
Okay, also du hast ein PPLA und hast dich jetzt entschieden, ein ATPLA zu machen.
Korrekt. Bei der ATPLA steht jetzt natürlich noch die Theorie ins Haus, 600 Stunden lernen, wer das schon hinter sich hat oder sowas, weiß, was das für ein Klotz ist, der da vor einem ist. Bin aber auf jeden Fall guter Dinge, gut im Zeitplan, gut dabei. Lernen macht mir Spaß, sonst wäre ich nicht so lange an der Uni geblieben. Und es läuft auch da sehr gut.
Okay, alles klar. Also fliegst du jetzt aber schon in der praktischen Ausbildung zum ATPLA oder ist gerade Theorie angesagt? Oder fliegst du generell gerade praktisch?
Gerade fliege ich praktisch im Verein, jetzt dann auch seit dem Scheinerhalt relativ viel. Ich kann nicht ganz genau sagen, wie viele Flugstunden. Ich glaube, insgesamt müssten es knapp über 200 sein mit der Ausbildung oder sowas. Davon dann 150 selber. Natürlich auch ab und zu noch mit dem Fluglehrer, um nochmal Themen durchzugehen. Pick müsste ich jetzt schätzen, sind wahrscheinlich 90, irgendwas zwischen 90 und 110. Überwiegend auf Aquila 211 oder der Cessna 172, also so dem Workhorse, was man halt kennt, was die deutschen Vereine zusammenhält. Zwei doch sehr gute Maschinen, auf denen man echt tolle Stunden verbringen kann. Und da bin ich jetzt praktisch am Fliegen. Ich meine, draußen schneit es hier gerade bei uns sehr heftig. Ich glaube, im Rest der Republik auch. Das heißt, heute ist ein Tag, wo man mal getrost am Boden bleiben kann. Gerade in der privaten Fliegerei sieht man nicht viel. Und durch den Schnee muss auch nicht sein. Das heißt, im Winter nehme ich mir jetzt meistens die Pausen dann auch für die Theorie. Das habe ich so in den letzten Jahren auch gehandhabt.
Ja, im Moment ist, glaube ich, überall saure Gurkenzeit. Perfekt für Theorie.
Korrekt, richtig.
Ja, welcher Umgang mit Fehlern und Missgeschicken wurde dir da in deinem fliegerischen Umfeld, in deinem Verein beigebracht? Erzähl uns da mal was zu.
Also wir haben einen sehr, sehr offenen Umgang. Wir haben natürlich einen Sicherheitsbeauftragten, so wie es auch sein muss, der natürlich immer wieder Themen anstößt. Wir sprechen in der Ausbildung zur PPLA, die komplett vom Verein selber gestellt wird, auch dort eben unentgeltlich ist, was mir sehr entgegenkam, mit Verkehrspiloten, die bei uns halt hobbymäßig am Verein noch fliegen, also ihre SEP, also Single Engine Pisten, erhalten haben und dann da noch durch die Gegend surren. Und die erzählen natürlich alles Mögliche an Geschichten von größeren, allerdings auch kleineren Malheuren, die sie mal so mitbekommen haben oder wo selber eben jemand beteiligt war. Bei uns am Verein gab es auch Vorfälle und auch Unfälle, das muss man auch so sagen. Die liegen jetzt Gott sei Dank schon sehr lange in der Vergangenheit, aber auch die werden minutiös durchgesprochen, um eben Fehler wie dieser Art dann sind zu vermeiden. Die Fehlerkultur im Verein selber ist sehr offen, das heißt, selbst wenn mal was passieren sollte oder sowas, ist das eigentlich nie was Großes. Es passiert hier oder da mal ein kleines Mishap, sei es jetzt irgendjemand vergießt ein bisschen Sprit in der niedrigsten Form oder sowas und dann hast du einen braunen Fleck auf dem Rasen. Oder dann eben größere Themen, da ist die Fehlerkultur sehr offen und man diskutiert und redet viel über die Themen und versucht die dann eben so weit zu bringen, dass sie in Zukunft nicht mehr passieren. Also eigentlich genau wie nach Lehrbuch, natürlich aufs Vereinswesen geprägt, aber doch sehr holistisch. Da wird niemandem der Kopf abgerissen, der für sich eine neue Erfahrung macht, sondern der Erfahrungsschatz des Vereins wird auch immer weitergetragen. Auch stellenweise über Generationen, also was wirklich gut ist.
Ja, super. Vor allem auch, dass ihr einen Flugsicherheitsbeauftragten habt, der nicht nur auf dem Papier existiert, sondern sein Amt auch ausübt. Das kenne ich auch anders, also das finde ich super. Und wenn du sagst, dass da offen über alles geredet wird, ist das ja so, wie es sein soll.
Korrekt. Unser Flusi-Beauftragter hat, ich glaube, letzte Saison war es, die FOD-Tonne aufgestellt und die wurde dann fleißig mit allem möglichen Zeug gefüllt, was so in und um das Flugfeld gefunden worden ist. Das heißt, dort werden eben auch Maßnahmen ergriffen, die sich dann tatsächlich in die Realität umsetzen. Wo wenn man da mal irgendwo ein kleines Schräubchen findet oder Werkzeug oder sonst was, die Tonne wird nicht geleert. Kannst du reinschmeißen, was du willst. Das findet am Ende schon wieder seinen guten Besitzer. Aber es sorgt eben dafür, dass das Vorfeld frei bleibt von Kleinigkeiten, die potenziell sonst Gefahren verursachen würden. Das heißt, solche Themen geht er an und auch was mein Thema, worüber wir ja gleich noch reden, angeht, war er sehr involviert und hat das auf jeden Fall auch stark mitbegleitet und aufgearbeitet, wo ich auch sehr dankbar für bin.
Super, das klingt gut. Ja, wie ich bereits angedeutet habe, ist dir bei der Landung ein Missgeschick widerfahren. Bevor wir darauf im Detail eingehen, erzähl uns zunächst mal ein bisschen was zu dem Tag, an dem das Ganze passiert ist. Was war das für ein Flug, für einen Tag, für eine Jahreszeit? Hol uns da mal ein bisschen ab.
Also da muss ich wahrscheinlich erstmal ausführen, was das generell für eine Situation war, in der ich mich befunden habe, weil die spielt da sicherlich auch eine Rolle. Ich hatte meinen Schein sehr frisch, war 2 Monate erst unterwegs und von denen war ich ungefähr, ich glaube, fast 2, 2,5 Wochen nicht da, also im Urlaub. Und das heißt, ich bin 6 Wochen ungefähr alleine geflogen. Also mit Schein, es war alles in Ordnung und also allen gültigen Lizenzen. Das heißt, ich war einfach ein junger Pilot auf der Suche nach Erfahrung. Die ersten Flüge habe ich noch alleine beziehungsweise mit anderen Vereinskollegen gemacht, wo man sich dann so im Doppelpack ein bisschen sicherer fühlt, weil man eben die Themen auch nochmal besprechen kann. Aber dann ging es auch sehr schnell los mit Gastflügen von Nicht-Piloten oder Pilotinnen, die man dann natürlich mitgenommen hat. Ich war sehr stolz auf den Erhalt der PPL, gerade in so kurzer Zeit. Das heißt, dann durfte mal die Freundin, die Eltern, irgendwelche Freunde, die das so ein bisschen von außen supportet hatten, die ersten Runden mitdrehen. Und ich habe mich dann auch relativ schnell dran gewöhnt, dass Leute neben mir sitzen, die eben keine Erfahrung haben, und habe die so ein bisschen abgeholt. Das heißt, das war eigentlich so die Grundsituation, unter der ich unterwegs war. Die zweite Situation ist, da will ich mich nicht rühmen, aber ich war in der Ausbildung, wie schon angesprochen, sehr schnell und eigentlich jetzt gar nicht so schlecht. Also es gibt sicherlich bessere, aber es war passabel. Und ich hatte eben noch nie so richtig schlecht aufgesetzt oder das Thema Durchstarten hatten wir geübt, war aber nie so von mir selber gekommen, sondern da heißt jetzt mal durchstarten, klar. Zwiebelst du rein und dann passt das, dann gewinnt man da wieder Höhe und natürlich die Ziellandeübung, da ist auch manchmal ein bisschen zu kurz, ein bisschen zu schnell, aber das war dann immer schon sehr grob daneben. Der Tag selber, ich hatte erst eine Reise zu einer Kollegin, mit der ich studiert hatte, habe die dann dort im lokalen Flugfeld eingesammelt, bin mit ihr eine Runde geflogen, also auch ungefähr eine Stunde hin, dann eine Stunde über der Stadt, wo wir da unterwegs waren. Also ich meine, da kann ich gerne aufs Detail gehen. Es war Bonn und Bonn-Hangela ist ja an sich auch ein sehr schönes Feld, kann man sehr empfehlen. Schöne asphaltierte Piste, war alles super und dann bin ich zurückgeflogen. Und hat ungefähr auch eine Stunde gedauert, bis ich dann wieder daheim war. Und ich hatte schon einen Anruf bekommen, bevor ich losgeflogen bin, dass noch ein Fluggast, der einen Vereinsflugschein gebucht hatte, tatsächlich bei uns dann noch warten würde für einen kleinen Rundflug. Also wir bieten als Verein Rundflüge für eben Fluginteressierte an und ob ich den nicht übernehmen könnte. Und das habe ich dann natürlich, also das habe ich bejaht, das war ja für mich jetzt nichts Neues, die Situation war normal. Der Tag war wunderschön, es waren ein paar Wolken, also so klassische Schäfchen-Cumulus am Himmel, war alles toll, Sichtweite war Kevok, also auch alles gar kein Problem. Und ja, dann bin ich gelandet und habe den Kollegen dann kennengelernt.
Okay, und was für ein Flugzeug hast du gesessen?
Das war unsere Aquila 211. Glascockpit ist auch sehr, sehr neu, fliegt sich wunderbar, schön aerodynamisch, hat eine Rotax 911, glaube ich, vorne drin mit 100 PS. Also auch eine schöne Maschine einfach, um drauf zu lernen und auch für so zweisitzige Reisen ist sie super gut. Die Zuladung ist in Ordnung, für zwei erwachsene Männer wird es schon ein bisschen knapper, aber ist eigentlich soweit alles in Ordnung. Es ist ein schönes Flugzeug.
Schönes Flugzeug und zwei Sitzer, ne?
Korrekt.
Ja. Okay, also dann warst du wieder zu Hause und wolltest oder bist dann den Rundflug angegangen. Was ist dann passiert?
Ja, ich habe den Kerl kennengelernt, der war einen Ticken älter als ich, war auch ganz in Ordnung. Ich habe mich natürlich stolz gefühlt, dann meinen ersten Gast, den ich nicht kannte, auch mitzunehmen, weil der hat sich dann natürlich ganz schön gewundert, ach, der Jungspund hier. Und dann habe ich ihm das Flugzeug erklärt, bin mit dem Gast nochmal rumgegangen. Man will ja auch möglichst viel, also die Leute interessiert ja die Technologie auch und so ein bisschen das Aussehen und was macht. Also sind wir da so rumgegangen, ich habe ihn beim Pre-Flight-Check mitgenommen, mit ihm zusammen die Checkliste durchgegangen, dass er da so ein bisschen einen Eindruck auch bekommt von dem, was wir so machen. Und das Flugzeug als solches war top in Schuss. Ich hatte noch weit genügend Sprit drin, als dass ich den Rundflug wahrscheinlich 3-4 Mal hätte machen können. Ich kann es jetzt heute nicht mehr ganz genau sagen, wie viel es war. Und ja, dann habe ich ihn reingesetzt. Da muss man natürlich immer ein bisschen aufpassen, dass da nicht irgendwo auf die Klappen getreten wird. Aber das ist auch kein großes Problem gewesen. Und dann sind wir damals aufgerollt und von der Piste 21 gestartet. Also bei uns liegt die da relativ kurzer Rollweg und hatten dann einen schönen Rundflug, den wir über der Stadt gemacht haben. Und er hat sich Themen angeschaut, hat mich zu dem Flugzeug befragt. Wir sind eine Runde über sein Haus gedreht. Also es war ein generell eigentlich sehr normaler Flug, ohne besondere Vorkommnisse. Wetter war unverändert, sehr gut. Es kam dann schon in die Abendstunden rein, aber Sicht war nach wie vor gegeben. Das heißt, auch umwelttechnisch war jetzt gar keine Probleme.
Okay, also einfach perfekte Bedingungen für einen schönen Rundflug.
Perfekte Bedingungen für einen schönen spätsommerlichen Rundflug, den man dann ja eigentlich so zu Hunderten in und über Deutschland macht.
Das klingt gut. Da kriegt man gleich wieder Lust auf Fliegen, gerade wenn man heute rauskommt.
Korrekt, richtig.
Ja, und dann bist du irgendwann, weil jeder noch so schöne Flug geht ja auch mal zu Ende, zurückgeflogen und hast zur Landung angesetzt. Wie ging es weiter?
Dann habe ich zur Landung angesetzt. Da würde ich jetzt auch nochmal ein kleines Detail verraten. Und zwar, unsere Rundflüge sind natürlich terminiert, auch mit einer gewissen Zeit, weil uns kostet ein Flugzeug natürlich eine Stunde, mehr als eine halbe Stunde oder eine Viertelstunde. Eine Viertelstunde lohnt sich kaum, das ist nicht mal eine Platzrunde. Aber in dem Modus, dass man eine halbe Stunde oder eine Stunde fliegt, sollte man schon bleiben. Und ich wurde auch zu Anfang gebeten, diese Zeit bitte nicht zu überschreiten. Also zu überreizen, weil das sonst mit der Buchung wäre alles sehr kompliziert. Und dementsprechend hatte ich einen Timer auf eine halbe Stunde gesetzt und hatte das dann auch ganz gut angepeilt, dass wir fast wirklich auf die Sekunde dann am Boden waren und hatte mir das dann auch so vorgenommen. Der Flug selber, wie gesagt, war alles kein Problem. Und ich bin auf der anderen Piste, also Piste 03 dann bei uns, dann wollte ich aufsetzen. Beim Endanflug sah alles super gut aus. Und bringe dann das Flugzeug in die Konfiguration für den Endanflug. Das heißt, ich reduziere das Gas, stelle den Propeller, also die Akinaten-Verstellpropeller, stelle den Propeller ganz nach vorne, fahre die Klappen erst halb, dann ganz aus und richte dann das Flugzeug so weit aus, dass ich eben mit dem Höhenleitwerk beziehungsweise mit dem Gas noch so ein bisschen nacharbeiten kann, um dann im Endeffekt kleinere Themen noch zu korrigieren, wie es ja einfach üblich ist. Da ist mir schon aufgefallen, im Anflug, oh holla, das habe ich ja noch nie erlebt. Ich komme nicht runter.
Okay. Mhm.
Und das war dann für mich eine sehr befremdliche Situation. Und der erste Blick ging natürlich auf die Windanzeige. Wir haben ein Glascockpit, wie eben erwähnt. Da wird netterweise der anliegende Wind in der aktuellen Fluglage einmal aufgezeichnet. Das heißt, ich muss nicht Kopf rechnen und ist alles sehr schön. Und habe dann innerhalb der ersten Sekunde gemerkt, krass, ich kann die genaue Höhe nicht mehr sagen. Es waren sicherlich 300, 400 Fuß, ja, wahrscheinlich Ticken mehr über Grund. Also die genaue Höhe kannst du mich nicht mehr drauf festnageln, aber ich habe tatsächlich eine Rückenwindkomponente von aktuell 14 Knoten anliegen. Mhm. Und die war für mich schon ungewohnt hoch. Hatte ich noch nicht gehabt, war für mich neu. Und dann habe ich eben gemerkt, ich kriege das Flugzeug nicht runter, weil es ging immer weiter. Und dann habe ich was gemacht, was ich eigentlich eher selten mache, allerdings in der Ausbildung halt gelernt habe. Wir sind geslippt. Das war soweit auch in Ordnung, hat aber diese doch sehr stark anliegende Rückenwindkomponente, die wir am Boden nicht hatten. Das muss ich, also die Absprache mit dem Turm war auch absolut korrekt. Der Wind war umlaufend am Boden. Das heißt, wir hatten, also die Informationen, die ich vom Turm bekommen hatte, war voll in Ordnung. Allerdings kann der natürlich nicht oben in meine Situation reinschauen und war dann da ein bisschen, also ich war einfach überrascht. Also, ich kriege das Flugzeug nicht runter. Und dann bin ich in einer Situation, die ich so in meiner fliegerischen Karriere natürlich noch nicht hatte. Aha. Das Flugzeug setzt nicht gut auf, sondern ich fliege eben normalerweise mit meinen 65, 60, je nach Komponente kann ich anfliegen, aber ich hatte dann eher 75, 70, also Knoten, als ich über der Schwelle war. Und ich hatte auch noch eine Höhe von wahrscheinlich 2 bis 3 Meter.
75 Knoten angezeigt auf dem Fahrtmesser.
Korrekt.
So, also okay.
Indicated Airspeed.
Indicated Airspeed, ja.
Korrekt. Ich kann nicht sagen, wie viel es dann, also ich kann ja nur von den Indicated ausgehen. So, von da aus bin ich dann eben mit einer sehr hohen Geschwindigkeit, also sehr hoch, also sicherlich irgendwie was zwischen 5 und 10 Knoten über der Anfluggeschwindigkeit, eben nicht auf der Schwelle, sondern 2, 3 Meter über der Schwelle. Und in der Situation hätte ich dann einfach schalten müssen und sagen müssen, hier komm, ne, machen wir einfach nochmal, passiert, ist ja ganz in Ordnung. Aber auch das war ich nicht gewöhnt, weil die Landungen bisher waren alle super gut und man hat eigentlich relativ pünktlich oder genau aufgesetzt und ich hatte ja auch im Hintergrund noch so ein bisschen die Zeit und eine Platzrunde bei uns nochmal 8, 9 Minuten länger, die hättest du halt fliegen müssen. Das ist mir alles so ein bisschen durch den Kopf gegangen. Zusätzlich sitzt natürlich neben mir jemand, der das erste Mal in einem kleinen Flugzeug sitzt und da war dann auch für mich so die Erkenntnis, ach, den armen Kerl willst du jetzt nicht verschrecken, indem du da jetzt Full Power reingehst und die Mühle nach oben reißt. Das wirkt ja auch so ein bisschen, wirkt amateurhaft. Das heißt, eine Mischung aus Unsicherheit, Zeitdruck und sicherlich die Überschätzung der eigenen Kompetenz haben dann dazu geführt, dass ich dieses Flugzeug landen wollte. Und zwar, komme was wolle.
Ja. Okay.
Und das ist natürlich schon der erste Fehler gewesen. Aber da können wir sicherlich gleich nochmal drüber sprechen. Weiteres Vorgehen war dann, ich hatte meinen Fluglehrer im Kopf, der mir gesagt hat, weil da wird es dann natürlich auch sehr brenzlig, wenn du bis zur Halbbahn sitzt, dann ist in Ordnung, kannst du eigentlich bremsen und abrollen, ist alles in Ordnung. Alles jenseits der Halbbahn, was den Boden berührt, wird sofort durchgestartet. An die Regel hätte ich mich gehalten, da wäre ich niemals drüber gegangen. Aufgesetzt habe ich mit überhöhter Geschwindigkeit genau zur Halbbahn.
Ganz kurz, Fabian, wie lang ist die Piste und was ist das für eine Piste?
750 Meter Gras.
Okay, alles klar.
Da kommt jetzt nämlich die nächste Komponente rein, die mir mein Spiel sicherlich, also ne, das Schweizer Käsemodell füllt sich langsam, die mir meinen Anflug ein wenig schwieriger gestaltet haben, beziehungsweise dann mein Bremsweg. Die Aquila kannst du eigentlich auf der Piste, wenn sie leer ist und du gut ansetzt, zweimal landen. Das ist also über die 750 Meter, da müssen wir keine allzu große Landestreckenberechnung machen für das Flugzeug, weil also in eigentlich jeglicher Konfiguration bei fast jedem Wetter reichen diese 750 Meter aus. Ja, das war aber dann natürlich nicht der Fall, weil ich hatte ja dann keine 750 Meter, sondern nur noch 375 Meter. Und das ist dann natürlich schon ein Ticken weniger. Und war zu schnell und zu allem Überfluss war das Gras nass. Es hatte einfach den Tag über, beziehungsweise davor noch so ein bisschen geregnet und das hält sich im Gras ja länger als im Asphalt. Und das war natürlich auch noch ein Problem. Also habe ich was gemacht, was ich davor auch noch nicht gemacht hatte. Ich bin voll in die Eisen gegangen und habe dann halt gemerkt, ja, ne, wir werden langsamer, aber so richtig viel langsamer wurde es auch nicht. Und wir haben Gott sei Dank, die Landebahn ist von ein bisschen so seichtem Buschwerk begrenzt. Das sind jetzt keine festen statischen Bäume, sondern eigentlich eher so ein paar Distelbüsche, die da rumstehen. Die sind sehr weich und haben dann tatsächlich in der Konsequenz auch dessen, dass ich das Flugzeug dann nicht im Rahmen der Landebahn bremsen konnte, tatsächlich den Aufprall, was heißt Aufprall, das ist dramatisch, wir sind am Ende mit Schrittgeschwindigkeit in die Büsche gerollt.
Okay.
Das war überhaupt nicht dramatisch, ich habe mich natürlich geärgert wie sonst was, aber weder es war kein Personenschaden, noch dem Flugzeug, also können wir auch nur gleich noch drauf eingehen, am Flugzeug gab es Schaden, aber der war nicht so signifikant, dass man hätte gesagt, Total Hull Loss oder sowas. Ging danach in die Werft und sie ist immer noch im guten Einsatz und auch ich fliege sie immer noch, allerdings jetzt mit einem neuen Propeller. Aber da können wir gerne gleich nochmal drauf eingehen.
Tausende Piloten fliegen heute schon mit FLAM. Jetzt gibt's das System in seiner stärksten Form. Power FLAM Flex. Mit smartem Design, neuen Schnittstellen und der bewährten FLAM-Sicherheitstechnologie. Egal ob Motor- oder Segelflug, Flex funktioniert in jedem Flugzeug. Mehr Infos findest du auf www.flam.com. www.flam.com.
Okay, also du bist auf Höhe der Halbbahnmarkierung aufgesetzt, nicht zum Stillstand gekommen und fandst dich dann in den Büschen hinter der Bahn wieder. Was war deine erste Reaktion, als ihr zum Stillstand gekommen seid? Wie ging es dann weiter?
Meine erste Reaktion war natürlich, verdammt, Brandhahn und Zündung. Einfach Knöpfe bedient, von denen ich nicht mal, also die hatte ich in der Ausbildung zwar gelernt und ich war überrascht, wie schnell ich fast instinktiv diese Knöpfe gedrückt hatte. Der Propeller stand dann auch und ich kann mich ehrlich gesagt nicht genau daran erinnern, ob er davor schon stand oder ob ich ihn zum Stehen dadurch gebracht habe. Das kann ich nicht genau sagen, aber so viel dazu. Dann habe ich mich natürlich aufgeregt wie Sau, habe das allerdings nicht ganz rausgelassen, weil neben mir saß natürlich noch der Gast und ich hatte dem ja jetzt gerade schon einen gehörigen Schrecken eingejagt. Das heißt, da wollte ich mich dann irgendwie manierlich zeigen, habe die Haube geöffnet. Wir standen jetzt auch nicht tief im Busch drin, sondern eigentlich war nur die Nase drin. Die Haube ging auch ohne Probleme wieder auf. Und dann sind wir aus dem Flugzeug gestiegen und dann kamen bereits schon die ersten Kollegen aus dem Verein, also die Fliegerkameraden, und haben geschaut, dass alles gut ist. Das heißt, da wurden wir auch sofort versorgt und es hat niemand jetzt in erster Linie irgendwelche Anschuldigungen gemacht. Der Einzige, der sich an Ort und Stelle grün und blau geärgert hat, war natürlich ich. Die anderen waren dann eher damit beschäftigt zu schauen, ne, wo steckt das Flugzeug jetzt? Ist das noch eine Gefahr? Ist der Motor noch an? Ist die Batterie noch dran? Kann es da jetzt zu Folgeschäden kommen? Dass die einmal alle abgeklärt worden sind. Und ich wurde dann so ein bisschen beiseite genommen, habe mich dann noch kurz mit dem Gast unterhalten, da das dickste Sorry meines Lebens ausgesprochen. Dann war der Unfall als solcher vom Hergang tatsächlich eigentlich auch schon beendet.
Okay, wie hat der Gast reagiert?
Ja, der war tatsächlich relativ cool. Hätte ich nicht gedacht. Der war so, ja, war eigentlich eine mega schöne Erfahrung. Kann man ja nichts für. Ich glaube, er hatte das noch mit einem Unfall verglichen, den er mit dem Auto hatte. Aber der war sehr empathisch und glaube, er hat auch verstanden, in welcher Situation ich mich da befunden hatte und war dann fast eher fürsorglich gegenüber mir, als dass er irgendwelche Anschuldigungen gebracht hätte. Also das war eigentlich eine sehr charismatische Unterhaltung, die dann da stattgefunden hat. Und war soweit eigentlich alles super.
Ja, super. Klingt ja, als wenn alle sehr fürsorglich mit dir umgegangen sind. Das ist gut.
Korrekt. Also kann auch nichts anderes berichten.
Ja, perfekt. Dann lass uns doch nochmal so ein bisschen in die Details gehen und über die Ursachen reden, die dazu geführt haben, dass du da über die Bahn hinausgeschossen bist. Als erstes kam mir gerade die Frage, als du erzählt hast, du hast gesagt, ihr seid auf der 2-1 gestartet und auf der 0-3 gelandet. Wie kam es dazu, dass ihr euch für die andere Bahn entschieden habt? Wind war umlaufend, von daher war es scheinbar egal. Aber muss ja vielleicht einen Grund gegeben haben, dass du die andere Richtung gewählt hast.
Da hatte ich einfach den BFLer gefragt, der bei uns auf dem Turm saß. Der wusste natürlich, dass bei mir so ein bisschen die Zeit tickt. Ich hatte die 03 schon von Anfang an. Also es hat sich einfach richtungstechnisch, wir kommen von der Stadt und starten Richtung Stadt. Das hat beides eigentlich ganz gut gepasst. Dementsprechend war die Piste dort eigentlich für mich, ich hatte sie mir nicht fest vorgenommen, wenn der BFLer mir was anderes gesagt hätte. Mhm. Dann hätte ich sie natürlich von der anderen Seite angeflogen, aber so hat es einfach logistisch am meisten Sinn gemacht.
Okay, und du sagst, vom Boden her, Wind her war es irrelevant.
Absolut. Also es war irrelevant, wenn überhaupt, hast du was von 2 Knoten oder einem gehabt, aber da wäre nichts gewesen, was der Windsack auch nur ansatzweise hätte anzeigen können.
Okay. Ja, und interessant fand ich ja auch, du hast ja selber schon erwähnt, durchstarten wäre die richtige Alternative gewesen, aber gut, hinterher ist man eh immer schlauer. Aber ich fand es interessant, wie reflektiert du die Ursachen schon betrachtet hast, warum du nicht durchgestartet bist und dass da ja tatsächlich auch eine Rolle gespielt hat, dass du die Zeit einhalten wolltest, dem Gast keinen Schrecken einjagen wolltest und, wenn ich es richtig verstanden habe, einfach auch viel Selbstvertrauen hattest auf Basis deiner vorherigen Erfahrung in der Ausbildung, oder?
Absolut. Die Reflektiertheit, die kam natürlich, also ist jetzt auch schon über ein Jahr her, jetzt nicht direkt am Tag selber, das muss man schon mal sagen, sondern man setzt sich da natürlich progressiv auch mit den Themen auseinander. Aber ich will damit nicht Schuld irgendwo abgeben. Es war ein bisschen Druck, der auf mir gelastet hat, so ein bisschen Unsicherheit, die ich sicherlich auch selber mit in die Situation mit reingebracht hat und ein bisschen eben überzogenes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten nach nur einem halben Jahr oder einem Ticken mehr als ein halbes Jahr Flugerfahrung, wo man dann sagen muss, okay, da ist man vielleicht noch nicht so weit für eben die Ausnahmesituation, wo dann eben 3 von den 4 Löchern des Schweizer Käses sich öffnen. Mhm. Wo dann die Erfahrung mir es sicherlich besser mitgeteilt hätte, zu sagen, jetzt komm, ne, lass gut sein, start durch. Und auch da im letzten Jahr hatte ich, weiß ich nicht, bestimmt 2-3 vergeigte Anflüge nochmal. Da bin ich natürlich jetzt mittlerweile sehr sensibel geworden. Wenn der Anflug nicht eine 10 von 10 ist oder lassen wir es eine 9,5 von 10 sein, dann bin ich lieber auf der sicheren Seite und drehe eine Extra-Runde. Ich bin eh gerne oben und schaue mir alles von oben an und fliege ja gerne. Und auf die 10 Minuten, selbst wenn es mal drauf ankommt, habe ich auch gelernt, am Boden juckt das die wenigsten, ob du jetzt um Punkt aufsetzt oder um 7 nach oder um 14 nach. Da hat sich noch nie jemand drüber beschwert. Das heißt, da bin ich mittlerweile auch um einiges vorsichtiger geworden.
Okay, sehr gut. Also durchstarten gehört inzwischen zu deinem
es gehört jetzt einfach dazu und ich habe es jetzt in mein Repertoire mit aufgenommen, weil es für mich eine Möglichkeit ist, sicher zu fliegen und niemandem wehtut, sicherlich in der beruflichen Fliegerei mit irgendwie mehr Leuten an Bord und mehr Zeitdruck ist das eine andere Thematik, die will ich nicht irgendwo die will ich nicht übertragen, aber in der privaten Fliegerei, wo uns auch von Anfang an beigebracht wird, es kommt nicht auf Termine an. Wenn ihr gestresst seid, bleibt am Boden. Ihr müsst nicht um 15:45 am Platz Y sein. Also auch das wurde uns mitgegeben. Da brauche ich einfach keinen Stress und dementsprechend kann ich ganz entspannt durchstarten. Die paar Minuten und die 1,5 Liter Sprit kann ich mir gerade auch noch so leisten. Dementsprechend gehört es einfach zum Repertoire meines sicheren Fliegens aktuell.
Okay, sehr gut. Du sagst, du fliegst wieder. Wann bist du nach dem Vorfall wieder in ein Flugzeug eingestiegen?
Ich hatte sehr viel Glück, dass der Flug, den ich gemacht hatte, tatsächlich die Saison beendet hatte. Das war unabhängig von dem Vorfall, sondern danach war einfach die Saison bei uns am Platz vorbei, weil dann fängt der Regen an, die Bahn wird nass. Es ist ein bisschen kritischer dann. Aber tatsächlich unabhängig dessen wurde ich relativ schnell an die Hand genommen, auch von den erfahreneren Piloten am Verein. Und mir wurde eingebläut, und die wussten natürlich auch von der Ambition, dass man da sich so ein bisschen weiterentwickeln will vom PPL, dass man weiterfliegen sollte. Mhm. Und dann wurde ich sehr, also ich wurde nicht dazu gedrängt, das würde dort niemand machen, aber mir wurde eben angeraten, dass ich doch mich mit meinem Fluglehrer, mit dem ich eine sehr enge Bindung auch habe, sehr, sehr enges Vertrauensverhältnis, ich meine, der setzt sich neben mich, während ich quasi Autofahrer und Fußgänger bin, das ist ein sehr enges Vertrauensverhältnis, dann noch eine Runde zum Saisonabschluss fliege. Dann haben wir uns natürlich nicht das Flugzeug genommen, was gerade noch aus dem Busch gezogen worden war und mit einem Unklarschild in der Halle stand, sondern eine der Cessnas und sind dort eine entspannte Jahresabschlussrunde nochmal geflogen, die auch fliegerisch wieder in Ordnung war. Also sie war ein bisschen, das Nervositätslevel von mir war jenseits von allem, was ich je erlebt habe. Okay. Aber es war wichtig, dass man dort eben nicht die Perspektive verliert, dass das oder das Fliegen generell abschreibt. Was ich, und das muss ich ehrlich sagen, nach dem Unfall in der reflektierten Zeit dann für mich auch überlegt hatte, weil einem werden das erste Mal so die Gefahren bewusst. Das heißt Gefahren. Also es ist ein Sport, der bringt ein gewisses Risiko mit sich und die werden einem sehr plastisch vorgeführt. Einmal, wenn man selber drin steckt. Und ich hatte noch abgewogen, einfach generell aufzuhören, wurde dann dort aber eben ein bisschen motiviert weiterzumachen. Und hatte dann die Winterpause, um dort das ganze Thema ein bisschen aufzuarbeiten, durchzusprechen, nochmal Theorie dazu zu hören, gerade Landestreckenberechnungen, also auch nochmal in die Handbücher zu blättern und das Ganze auch nochmal aus der theoretischen Perspektive aufzuarbeiten. Flugpsychologie gehörte da auch viel dazu und Verhalten in besonderen Situationen. Und bin dann im neuen Jahr wieder mit meinem Fluglehrer in sehr enger Abstimmung auch in der Aquila wieder gestartet, tatsächlich in genau der gleichen. Und dann ging's los. Ich glaube, wir haben erst noch mal 20, 30, 40 Stunden oder sowas zusammen verbracht. Wir haben Situationen provoziert, eben einen schlechten Anflug, einen guten Anflug, viele Ziellandeübungen. Also einfach das gesamte Repertoire der Ausbildung noch mal so ein bisschen durchgehen, langsam Flug. Wie ist es, wenn ich eigentlich abkippe? Nicht, dass ich jetzt ins andere Extrem falle und nur noch mit 55 Knoten anfliege, während die Tröte schon brüllt. Sondern dass man da eben quasi einmal das holistische Paket nochmal mitbekommt. Und da hat sich der Kollege auch sehr, sehr viel Zeit genommen, war sehr empathisch auch. Und dann war ich, glaube ich, im Mai oder April, lass es eher Mai oder Juni gewesen sein, dann auch wieder soweit, mich das erste Mal wieder ins Flugzeug zu setzen und auch alleine wieder loszudüsen. Das habe ich dann natürlich erstmal wieder, also man erweitert ja immer seinen Radius. Ich habe dann mal wieder von Null angefangen, von der ersten eigenen Platzrunde wieder über die ersten eigenen Stadtrundflüge und dann auch die ersten eigenen Streckenflüge wieder. Also das hat sich dann stückweise wieder ausgebaut und war dann aber auch sehr schnell wieder da, wo ich es vor dem Vorfall eben auch hatte.
Okay, also das Nervositätsniveau hat sich dann wieder eingependelt aufs normale Maß.
Korrekt. Also das Nervositätsniveau hat sich wieder eingependelt aufs normale Maß. Ich muss allerdings sagen, die Erfahrung fliegt jetzt heutzutage einfach mit. Die gehört dazu und ich bin vielleicht jetzt sensibler bei schlechten Anflügen, als das Privatpiloten bei genau den gleichen Anflügen sind. Die sagen dann, das kriege ich sicherlich noch durch. Da sage ich dann oder da gehe ich davon aus jetzt, ich habe natürlich niemanden, der hier auf Risiko fliegt, da würde ich wahrscheinlich eher abbrechen als jemand, der sagt, okay, das setze ich hier noch ganz entspannt hin, das habe ich schon tausendmal gemacht.
Ja, man ist Opfer und Nutznießer seiner Erfahrungen zugleich. Aber das ist ja, das Wichtigste ist ja, dass man seine Schlüsse aus solchen Erlebnissen zieht und es in Zukunft einfach anders machst. Und das machst du ja. Das ist ja die Hauptsache.
Ich glaube, das gehört dazu, die Erfahrung zu teilen, jetzt natürlich mit den Vereinskameraden als auch hier, bewahrt vielleicht den einen oder anderen von ähnlichen Situationen, das wäre mir sehr wichtig auch, denn die Situation war natürlich für mich sehr emotional belastend, man weiß da nicht, wie doof ist das jetzt, kann ich da weiterfliegen, was kostet das eigentlich alles? Das ist natürlich auch ein Gedanke, den macht man sich dann. Also wie gesagt, ich war Doktorand. Es war jetzt nicht so, dass mein Gehalt irgendwie sechsstellig gewesen wäre. Ja. Ganz im Gegenteil. Das hat gereicht fürs Fliegen und die Studentenputze und drüber weg war nicht viel. Dementsprechend sind das dann Themen, die mitschwingen. Und jeden, den ich vor diesen blöden Erfahrungen da bewahren kann, also das will ich mir jetzt hier nicht anmaßen, dass sich das jemand anhört und dann sagt, okay, dann starte ich durch. Aber wenn man dann in der Situation ist und sich vielleicht daran erinnert und durchstartet, wäre es wahrscheinlich trotzdem eine gute Landung geworden, aber die 5% oder die 10% oder was weiß ich was, wo es dann ohne Verletzte irgendwo im Graben endet, auch nicht toll. Und über Schlimmeres müssen wir ja gar nicht reden. Das muss man eh vermeiden oder sollte man eh tunlichst vermeiden.
Ja, ich glaube, du leistest auf jeden Fall einen wertvollen Beitrag dafür, dass sowas nicht oder anderen nicht widerfährt. Und es gibt ja so ein paar Learnings, finde ich, jetzt aus deiner Geschichte. Das eine ist natürlich, wenn ich mit Rückenwind ankomme und merke, ich bin zu schnell, starte ich durch. Und was ich auch interessant finde, weil es heißt ja immer, wie du auch selber sagtest, wenn man an der Halbbahnmarkierung nicht sitzt, durchstarten, aber wenn man bis dahin sitzt, mag es gut gehen, dass das auch kein Gesetz ist, zumal wenn die Beschaffenheit der Landebahn nicht mitspielt. Und das Dritte, was ich finde, was man aus deinem Fall lernt, ist auch dieser Druck von außen, dass man sich davon einfach idealerweise befreien muss. Was immer leichter gesagt ist als getan. Ich glaube, das kennt jeder, ne?
Korrekt. Also ich würde gar nicht sagen, dass man sich dem Druck von außen befreien muss, sondern man muss ihm sich bewusst sein. Und man muss sich auch der Konsequenzen dieses Drucks bewusst sein. Das heißt, wenn man dann eventuell ein bisschen risikohafter fliegt, weil man sagt, ich muss jetzt hier dann und dann sein, dass einem die Konsequenz des zu spät kommens, weiß ich nicht, ist vielleicht jemand ein bisschen sauer, wenn man eine Viertelstunde später da ist, versus die Konsequenz des vielleicht nur minimalen Fehlers, der dann mir unterfahren ist, auch gegenüberstellt. Und ich muss ehrlich sagen, opportunitätskostentechnisch die Viertelstunde wäre teuer, wenn man die sich daraus rausnimmt. Das heißt, lieber die 2-3 Minuten zu spät, die Ausrede, ich bin durchgestartet, zählt, glaube ich, überall und ist wahrscheinlich eine der coolsten Ausreden, die man für einen verpassten Termin auch durchbringen kann. Und auf der anderen Seite eben dieses, ich weiß, dass ich jetzt hier gerade unter Druck fliege. Weil ich habe immer irgendein Grundlevel von Stress. Das werde ich wahrscheinlich nie los. Ich bin immer irgendwo, ja, muss noch Steuererklärung machen oder muss noch irgendwie nachher zum Zahnarzt oder sonst was. Und jetzt habe ich hier gerade irgendwie ein schönes Zeitfenster von 4 Stunden. Das will ich nutzen. Einfach den Terminen bewusst sein, vielleicht dem Druck, der von anderen Seiten kommt und dann natürlich informiertes Handeln. Das ist es ja, worauf eigentlich die Fliegerei basiert. Informiertes Handeln.
Ja, stimmt. Muss da gerade nochmal so drüber nachdenken. Du sagst, ja, Stress nehmen wir wahrscheinlich alle mit ins Cockpit, mehr oder weniger. Jeder hat Termine, jeder hat Einflüsse von außen. Aber dass man sich dessen bewusst ist und sich dem nicht hingibt, das ist, glaube ich, das, was du meinst, oder? Dass man,
korrekt, genau
ja,
das.
Informiertes Handeln, ja, sehr schön. Habe ich so jetzt in dem Kontext auch noch nicht gehört, aber passt. Ja, du hast noch erwähnt, Schaden am Flugzeug gab es, aber keinen großen. Vielleicht kannst du da noch mal ganz kurz was zu sagen. Wie sah es da aus?
Also da kann ich natürlich auch noch was zu sagen. Das Flugzeug ist ja dann mit dem Propeller in den Busch geraten und im Rahmen dessen habe ich auch dann das erste Mal das Wort Shockloading gehört. Das war dann für mich eine gruselige Vorstellung, weil der Motor als solcher ja dann eventuell getauscht werden müssen. Und wir müssen uns alle nichts ausmachen, also ein Doktorand versus ein Flugzeugmotor, das ist ungefähr mein Jahreseinkommen gewesen, brutto. Das wäre natürlich jenseits von allem Leistbaren gewesen. Dennoch hatte ich da sehr viel Glück. Der Motor war eh zur Revision ausgeschrieben, das heißt, den haben die einmal auseinandergebaut. Also das hätte eh gemacht werden müssen und hatte dementsprechend keine zusätzlichen Kosten, die dort entstanden sind. Zumindest wurde ich darüber informiert. Ich habe die Abrechnung der Werft nie gesehen. Die ist bei uns dann irgendwo gelandet. Was allerdings dann aufgefallen ist, und was äußerlich kaum bis gar nicht sichtbar war, ist, der Propeller hatte einen abbekommen von wahrscheinlich einem leicht dickeren Ast oder sowas. Und dort hatten sich Haarrisse entwickelt. Und man röntgt dann den Propeller, wurde mir mitgeteilt. Und bei diesem Röntgen wurden eben Haarrisse gefunden. Die sind ziemlich sicher von dem Einschlag des Propellers in einen Ast gewesen, den dieser dann relativ sicher einfach sauber durchtrennt hat. Da lag eine Menge gehäckseltes Geschripp dann am Ende rum. Das muss ich niemandem erzählen. Und dann wurde der Propeller auf Basis dessen dann einmal general überholt. Das ist natürlich schon eine dicke vierstellige Summe, die dann dort angekommen ist. Zusätzlich zu diesem Schaden gab es natürlich ein paar Kratzer jetzt im Lack, aber da gab es schon mehr Kratzer, als man zuordnen konnte von dem einen oder anderen Ausrutscher. Also nichts jetzt in meiner Größe, aber mal irgendwo den Parkrempler oder so. Das heißt, die Flugzeuge sehen alle immer top aus, aber Kratzer im Lack sind bei uns eigentlich kein großes Problem. Ja. Und zusätzlich war dann ein Reifen beim Herausziehen des Flugzeuges in Mitleidenschaft gezogen worden. Der war dann auch platt. Und um das Flugzeug zurückzubewegen, mussten wir es leider auf der Felge rollen.
Okay.
Das hat dann leider die Felge auch noch in Mitleidenschaft gezogen. Wir hätten es nicht anders aus diesem Busch rausbekommen. was dann dazu geführt hat, dass mit Propeller und Felge wir von einem niedrigen, aber dennoch fünfstelligen Betrag reden, der dort an Schaden entstanden ist. Ich kann es nicht genau sagen, deswegen will ich jetzt hier nicht mutmaßen. An der Stelle will ich allerdings sagen, wir sind natürlich als Verein versichert und auch dem sollte man sich bewusst sein, wenn man einem solchen Verein beitritt, dass eine Versicherung der Flugzeuge natürlich immer zugrunde liegt, die unterschreibt man auch. Da ist eine gewisse Selbstbeteiligung dabei, die habe ich dann bezahlt, es war immer noch sehr viel für meine Verhältnisse oder ist auch immer noch sehr viel für meine Verhältnisse. Aber wir sind dann da auf ein Agreement gekommen, dass das eben soweit abgegolten ist, dass ich dort versuche, eben ein bisschen aktiver zu sein, sicherlich auch diese Geschichte einmal zu kommunizieren, um Schäden gerade bei uns im Verein ähnlicher Natur einmal abzuwenden, beziehungsweise eben einfach dafür zu sensibilisieren. Das heißt, vielleicht spart man sich dadurch auch den Nächsten, der irgendwo die Landebahn überschießt, hat dann noch ein paar Euro gespart, dadurch, dass dort eben bereits der Schaden entstanden ist. Man muss ihn ja nicht doppelt bezahlen, sagen wir es mal so. Das heißt, auch da, es gibt Versicherungen und es gibt sie für einen Grund. Und das ist eben genau dieser Grund. Das heißt, auch meine erste Reaktion, verdammt, ich kann Privatinsolvenz anmelden, war unbegründet, sondern wurde dort eben von unserem Schatzmeister betreut, aufgefangen. Wir haben die Lösung gefunden. Ich habe das dem Verein zugutekommen lassen und am Ende ist dann da, wurde der Schaden damit dann eben für mich abgegolten. Intern gab es dann sicherlich noch was verrechnet worden ist. Aber dazu kann ich leider nichts Genaues sagen, weil das auch in den Finanzen des Vereins dann liegt. Und also das weiß ich schon gar nicht.
Okay. Also im Wesentlichen war der Propeller kaputt und die Felge, habe ich verstanden. Also Glück im Unglück. Noch was anderes, was ich gerade interessant fand. Ich glaube, das ist... Da ist jeder gut beraten, sich zu informieren, wie die Flugzeuge, die man fliegt, so versichert sind, was auf einen zukommt im Schadensfall. Und es ist ja in vielen Vereinen so, dass man die Selbstbeteiligung der Kasko als Mitglied zahlen muss. Und da gibt es im Übrigen auch Versicherungen für wenig Geld kann man diese Selbstbeteiligung versichern. Das heißt, die Versicherung zahlt dann die Selbstbeteiligung für einen. Das vielleicht noch als Tipp, ohne hier Versicherungsgesellschaften zu nennen. Aber da gibt es Möglichkeiten und es ist auf jeden Fall sinnvoll, sich darüber zu informieren. Ja.
Also hätte ich das gewusst, was ich jetzt tatsächlich auch das erste Mal höre, für mich wäre es natürlich wunderschön gewesen, aber schlauer ist man erst im Nachhinein. Bei mir hätte es sich sicherlich finanziell gelohnt, wenn ich gerade erst 6 Wochen Vollzeit fliege. Da wäre wahrscheinlich ein kleiner Betrag fällig gewesen. Danach hätte ich den Schadensfall anmelden können. Ja. Aber seid euch der Unterlagen bewusst, die man unterschreibt. Wie du schon gesagt hast, da will einen niemand über den Tisch ziehen, aber man sollte dennoch gelesen haben, was dort drin steht. Das ist ganz, ganz, ganz wichtig.
Genau, und sich im Klaren sein, was auf einen zukommen kann, wenn denn doch mal was passiert. Und das kann ja leider immer korrekt der Fall sein, ja. Ja, Fabian, gibt es sonst noch irgendwas, was du unseren Hörerinnen und Hörern mitgeben möchtest, was du noch nicht gesagt hast?
Ich glaube, wir haben jetzt so ausführlich hier einmal gesprochen. Tatsächlich nichts Großes, also zu dem Vorfall, zu der Fliegerei haben wir jetzt gerade sehr viele Themen angesprochen. Soweit nicht, also Happy Landings, ich hoffe irgendwie, jeder findet sein Ziel, sei es jetzt die berufliche, die private Fliegerei oder von mir aus auch nur eine Destination, wo man sich gerade hinhangelt, wer weiß, wo das gehört wird, ich höre es immer morgens im Auto irgendwie auf dem Weg zur Arbeit, das ist natürlich auch immer sehr schön, danke fürs Zuhören von meiner Seite auf jeden Fall.
Schönes Schlusswort. Auch ich danke dir, dass du hier so offen über diesen Zwischenfall gesprochen hast. Und ich finde das, was dir passiert ist und die Erkenntnisse, die du daraus gezogen hast und wie du damit umgegangen bist, wirklich interessant und vorbildlich und hilfreich für alle. Fabian, danke, dass du hier warst. Ich wünsche dir alles Gute und bis bald.
Ja, danke, danke.
Ja, damit kommen wir leider auch schon wieder zum Ende der heutigen Folge. Hier nochmal der Aufruf, uns eine Mail an redaktion@fliegermagazin.de zu schreiben, wenn auch du in unserem Podcast über einen Vorfall sprechen oder uns Feedback zu dieser Folge geben möchtest.